Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Heute mit einem Interview, das bereits stattgefunden hat und das nicht von mir, sondern vom Landesbeauftragten Stefan Brink geführt wurde. Stefan, du hast mit dem Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, gesprochen. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erläutern, wie es zu dem Interview gekommen ist?
Klar, das mache ich sehr gerne. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass ein Datenschützer mit einem Landwirtschaftsminister redet. Na gut, Jan-Philipp Albrecht ist auch Digitalminister, Digitalisierungsminister in Schleswig-Holstein. Aber der Grund, warum ich ihn angesprochen habe, ist eigentlich ein ganz anderer. Der hängt nämlich mit seinem früheren Leben zusammen. Er war früher Parlamentarier, war Abgeordneter im Europäischen Parlament und hatte dort die tolle, faszinierende Aufgabe, die Europäische Datenschutzgrundverordnung zu begleiten als Entwurf. Er war Berichterstatter im Europäischen Parlament und war, gemeinsam mit der mit dem Kommissionsmitglied Reding, Frau Reding, eigentlich die entscheidende Figur, was die Datenschutzgrundverordnung anging. Insofern lag es ganz nah, mit ihm darüber zu sprechen, und das haben wir vor einiger Zeit gemeinsam in Lübeck gemacht.
Prima, dann hören wir uns das doch mal an.
Sehr schön, dann legen wir mal los. Jan-Philipp, du hast die Grundverordnung so begleitet wie kein zweiter. Wenn du auf den Prozess zurückschaust, 2012 ging es so los bis 2016, was ist die stärkste Erinnerung, die du an diesen Beratungsprozess zur Datenschutzgrundverordnung noch mitgenommen hast?
Ich glaube, der intensivste Beratungsteil war tatsächlich, als wir uns sozusagen über diese massenhaft Änderungsanträge gebeugt haben und einmal gesichtet haben, was gibt es eigentlich an Veränderungsideen für den Datenschutz insgesamt. Und da ging es ja doch sehr weit. Also da wurde einfach wirklich auch vieles grundsätzlich in Frage gestellt. Die ganze Debatte über die Rolle der freiwilligen Einwilligung im Zusammenhang mit dem Datenschutz, die ganze Debatte über die Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen sozusagen wollen wir eigentlich verbindlich auch über den Datenschutz einfordern, und die ganze Debatte natürlich über die Frage Datenschutz im Internet, also Tracking und welche Möglichkeiten eigentlich in der Zukunft da existieren. Das waren ja doch sehr weitgehende Fragen. Und am Ende interessant, dass wir doch bei vielen Fragen eben doch wieder in den, sage ich mal, zentralen Lösungselementen des Datenschutzes gelandet sind, die auch schon seit 30, 40 Jahren existieren. Das ist ja auch eine interessante Debatte, die damit geführt wird, weil die Frage natürlich immer wieder ist, was ist denn dann die Modernisierung daran? So, aber das ist die spannende Auseinandersetzung gewesen.
Ja, wenn wir heute auf die Grundverordnung schauen, hören wir beide Stimmen. Wir hören auf die eine Stimme, dass das traditionell entwickelt wurde, dass bewährte Instrumente aufgegriffen wurden, vielleicht ein bisschen verschärft wurden, gestärkt wurden. Und auf der anderen Seite hören wir immer noch, dass das eine umstürzende Revolution war, die viele überfordert. Mhm. Von deiner Einschätzung her, stimmt beides oder sind wir da irgendwo in der Mitte drin? Wo ist der Schwerpunkt der Regelungswirkung der Datenschutzgrundverordnung?
Es stimmt natürlich beides, weil Modernität eben zusammengeht mit der Kontinuität auch dieser Frage. Und das ist natürlich auch die Erkenntnis aus dem Prozess. Niemand wollte den Datenschutz, wie er in Europa, in Deutschland entwickelt wurde, über Bord werfen, weil das eine Erfindung ist, die eigentlich heute auch seinen Erfolg ein Stück weit weltweit zeigt und natürlich auch an vielen Stellen in der Welt kopiert wird. Und gleichzeitig ist aber eben auch klar gewesen, für viele Fragen aus dem Internet, aus der Digitalisierung, die wir heute erleben, gab es eben keine runtergebrochenen Lösungsansätze. Ja, wir haben mit Modellen gearbeitet, die einfach ein Stück weit noch so aus so einer Übergangszeit stammten. Und da braucht es was Neues. Also Privacy by Default, Privacy by Design, das sind ja Ansätze, die sehr wichtige Neuerungen sind, dass wir eben auch in das Datenschutzmanagement einsteigen, dass wir bei der IT-Sicherheit auch wichtige Fragen klären, auch die Pseudonymisierung ansprechen. Das sind meines Erachtens auch Baustellen, an denen wir weiter bauen müssen.
Welche Rolle hat denn damals bei der Entwicklung der Grundverordnung die Kommission gespielt? Die Kommission hat das Vorschlagsrecht gehabt, aber als der Vorschlag auf dem Tisch lag und im Prinzip auch deine wesentliche Arbeit begann, wie hast du die rückblickend die Rolle der Kommission und vielleicht auch von Frau Reding empfunden? War das bevormunden, war das unterstützend, war das zurückhaltend, war das hilfreich? Wie würdest du sagen?
Ja, ich meine, wie das so häufig bei europäischen Regeln ist, glaubt man, dass dann, wenn die in Kraft treten, sie einfach vom Himmel fallen und dass sie sich mal eben kurz in Brüssel ausgedacht wurden. So ist es natürlich nicht und so hat eben auch der Kommissionsvorschlag natürlich einen Vorlauf gehabt. Wir haben ja eine Entschließung des Europäischen Parlaments schon ein Jahr vorher gehabt, die deutlich auch die Grundzüge schon eingefordert hat, die man heute alle in der Verordnung sehen kann. Und die, sage ich mal, wissenschaftliche datenschutzpolitische Debatte hat ja vorher auch schon auf Grundlage der alten Richtlinie stattgefunden, wo ja das Fundament auch schon ein Stück weit klar war. Insofern glaube ich, die Rolle der Kommission war das, alles zusammenzubinden und eben auf Grundlage dieser Maßgaben, dahin soll es gehen, konkrete Vorschläge zu machen, wie kann das dann in einer einheitlichen Verordnung für den gesamten europäischen Binnenmarkt und ja auch darüber hinaus im Weltmarkt sozusagen implementiert werden.
Rückblickend sieht man, was für ein wirklich großes Ergebnis die Grundverordnung ist, dass sie überhaupt zustande gekommen ist und wie sie zustande gekommen ist. Das war natürlich möglicherweise auch ein bisschen dem besonderen Zeitfenster geschuldet, in dem man damals drin war. Wenn du mal drauf schaust, dass andere Regelungsprojekte der EU, Stichwort E-Privacy-Verordnung, im Moment wirklich notleidend sind. Welche Rolle spielte dieses Zeitfenster 2012 bis 2016? Was waren damals Faktoren, die die Grundverordnung als Projekt eher begünstigt haben?
Ich glaube, dass vor der Corona-Pandemie und auch der sehr heftigen Auseinandersetzung über den Klimaschutz man eigentlich diesen Bereich der Konsolidierung von Grundwerten, insbesondere Datenschutzregeln im Internet, als einen der großen Regelungsbereiche für die Europäische Union gesehen hat und dass da eine breite Übereinstimmung war, da müssen wir dafür sorgen, dass es Rahmenbedingungen eben auch gibt und da muss Europa seine Rolle spielen, auch gerade für die Frage der Begrenzung von, sage ich mal, Marktmacht bestimmter Unternehmen aus den USA, gerade für die Frage der Verbraucherrechte im Internet war das eine ganz wichtige Situation. Und dazu ist natürlich dann im Prozess gekommen, dass dann auch noch mit Snowden und anderen Diskussionen eine Erkenntnis entstanden ist, ja, Datenschutz lässt sich eben auch wirklich nicht mehr im nationalen Rahmen alleine regeln, sondern da braucht es eben supranationale, internationale Standards. Das hat dann am Ende, glaube ich, den Knoten durchschlagen, dass man in der Lage war, so ein großes Werk zu verabschieden. Und heute sehen wir bei der E-Privacy-Verordnung, wie schwierig es ist, eigentlich sowas ohne so ein Momentum dann auch über die Bühne zu bekommen. Und man sieht eben, dass jetzt im Zuge zum Beispiel von Corona es einfacher ist, natürlich dann so etwas wie gemeinsame Investitionen jetzt über die Bühne zu bekommen. Also jedes Vorhaben braucht seinen Moment und das war eben dort da und ich glaube, da zehren wir jetzt noch eine Weile von.
Oh ja. Apropos Moment, um den Bereich abzuschließen, zwei kurze Fragen noch. Was war der schwierigste Moment in den Beratungen der Grundverordnung und was war der beste Moment? Erstmal, was war der schwierigste Moment nach deinem Empfinden?
Ich würde sagen, es gab zwei doch sehr schwierige Momente in der Auseinandersetzung, nämlich als es um die Frage ging, die ja heute bis heute auch eine große Rolle spielt, wie weit gehen wir, was die, ja, Gängelung von gerade kleineren Akteuren angeht, weil das natürlich richtig ist, dass das eine Riesenzumutung ist, die wir mit dieser Verordnung vielen aufbürden, die eben nicht kein großes Internet, nicht ein großes Internetunternehmen haben, sondern eben möglicherweise eine kleine Webseite betreiben, ein sehr eingeschränktes Publikum haben. Aber eben auf der anderen Seite die große Erkenntnis da war, jeder kleine Akteur kann eben möglicherweise gar nicht aus eigenem Antrieb, aber aus sozusagen der Rolle als ein Rad im System die Schwachstelle sein, bei der es schief geht. Der Punkt sein, wo plötzlich Datenlecks entstehen. Und das ist ja in den letzten Jahren auch immer wieder deutlich geworden, wie schnell das gehen kann. Dass sensible Daten plötzlich rausgehen, einfach weil Datenschutz nicht ernst genommen wurde. Und das auszutarieren, das war ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gab es einen Punkt, wo es darum ging, wie wenden wir eigentlich die europäischen Regeln auch im internationalen Kontext an. Wir regulieren gerade das Internet, wir regulieren damit die Welt und damit einen Bereich, für den wir eigentlich gar keine Regelungsbefugnis haben. Also die Frage sozusagen, muss auch ein Unternehmen, das in China tätig ist, sich an die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union halten? Wo ist da eigentlich der Anknüpfungspunkt? Das ist ja schon auch ein Bereich, wo wir eben als Europäer entscheiden, ja, wie übergriffig sind wir auch mit Blick auf das Beeinflussen der internationalen Politik und des internationalen Regelwerks.
Ja, total spannend. Das ist eine Frage, mit der ich mich auch immer wieder auseinandersetze. Darf die Grundverordnung das eigentlich, was sie tut? Mhm. Gerade im internationalen Bereich, da habe ich schon manchmal den Eindruck, das ist ein bisschen übergriffig. Ja. Aber es ist eben eine ganz starke Ansage.
Ja.
Und ich glaube, die setzt sich durch.
Es ist wirklich ein bisschen übergriffig, so wie es eben auch eine Zumutung ist, aber verbunden eben tatsächlich mit dem Anliegen, man möchte eben mehr als nur nachzeichnen, was schon in Europa erreicht ist, sondern wir wollen ja tatsächlich die Zukunft gestalten und wir wollen auch den internationalen Rahmen gestalten. Wir sagen eben auch, ohne uns Europäer und unsere Grundwerte geht im internationalen Raum nicht einfach irgendwas so, weil wir ansonsten in Kauf nehmen müssten, dass wir zunehmend eben auch unsere Entscheidungsmöglichkeiten im digitalen Raum abgeben an andere. Dass also irgendwann möglicherweise Regeln, die in im Zweifelsfall Nordkorea verabschiedet werden, hier auf europäischem Boden, wenn man so will, ihre Wirkung zeugen würden. Das müssen wir natürlich auch verhindern. Und so ist das natürlich eine Auseinandersetzung, die am Ende aber natürlich darauf ausgerichtet sein muss, dass man auch auf internationaler Ebene sich irgendwann auf gemeinsame Regeln einigt. Und so habe ich immer gesagt, dass die Grundverordnung ein Brückenpfeiler auch ist für eine gemeinsame Vereinbarung, die wir im transatlantischen Verhältnis zum Beispiel schließen müssen, auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Und umso glücklicher bin ich darüber, dass tatsächlich in den USA mit der Datenschutzgrundverordnung der EU ein genau solcher Prozess des Brückenpfeilers auch dort angegangen wird und jetzt wir dann auch die Möglichkeit zu solchen Diskussionen haben.
Ja, sehr schön. Der beste Moment, rückwirkend betrachtet, im Prozess des Werdens der Grundverordnung? Die Verabschiedung selbst oder was war der beste Moment?
Ich glaube, der beste Moment dieser ganzen Verabschiedungsprozedere war eigentlich der, wo man merkte, die Mehrheit derer, die es dann betroffen hat und betreffen wird, haben jedenfalls die, die beteiligt waren im Prozess und als Lobbyisten zum Beispiel tätig werden, haben verstanden, was Sinn und Zweck des Vorhabens ist und treten auch selber dafür ein. Heißt nicht, dass sie mit einem glücklich waren und heißt nicht, dass sie nicht auch trotzdem noch ganz viele Dinge einzubringen haben, aber es setzte sich irgendwann sozusagen durch, nein, das ist schon der richtige Weg, dass wir gemeinsam dieses Regelwerk verabschieden, weil es eben auch nicht mehr zukunftsfähig ist, einen Flickenteppich voranzutreiben. Und das gilt ja auch für beide Seiten. Irgendwann wurde ja auch festgestellt, man muss natürlich dann auch dafür sorgen, dass die Aufsichtsbehörden sich untereinander unterhalten und gemeinsame Beschlüsse treffen. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir es dann auch geschafft haben, zumindest eine Infrastruktur rechtlich, theoretisch aufzubauen, die jetzt mit Leben gefüllt werden muss, natürlich zwischen den Aufsichtsbehörden in Europa.
Die Kommission legt ja jetzt in den nächsten Tagen die Evaluierung der Grundverordnung vor, von der wir uns nicht allzu viel versprechen, aber wir haben im Vorfeld schon auch als DSK ein paar Punkte genannt, wo wir sagen, da müsste was geschehen, da könnte was geschehen. Was ist denn dein Blick auf die Grundverordnung, auch wie sie sich in der Praxis bewährt? Was scheint dir gelungen und was scheint dir weniger gelungen zu sein?
Was wichtig ist, ist, dass wir immer uns davor verwahrt haben, die Grundverordnung aufzuladen mit konkreten Ausführungen über jeden einzelnen Verarbeitungshergang. Das wäre nicht nur ein Bürokratiemonster, sondern auch überhaupt nicht das, was der Datenschutz eigentlich will, nämlich dass Grundprinzipien verankert werden, die auch immer runtergebrochen werden müssen auf jeden Weg und dass es eben beim Datenschutz kein grundsätzliches Verbot gibt eigentlich, sondern im Grunde genommen immer eine Hürde, eine Anforderungsliste, die erfüllt sein muss. Und das ist uns gelungen. Was uns dann vielleicht nicht ganz gelungen ist, ist tatsächlich dann über die offenen Fragen und das Runterbrechen auch eine einheitliche und gemeinsame Kommunikation herzustellen. Und da habe ich das schon auch richtig verstanden, dass da der Wunsch natürlich auch an die Europäische Kommission schon sehr laut war, etwas stärker auch in die Erklärung von Einzeltatbeständen reinzugehen, auch klare Ansagen mal zu machen. Auf der anderen Seite muss man aber eben natürlich auch sagen, ist das die Rolle am Ende der Kommission oder ist das nicht vielleicht die Rolle tatsächlich auch jedes Einzelnen, weil die Verantwortung ja in den, sage ich mal, Bereich des Verarbeiters gegeben wurde, sich an die Regeln zu halten. Also ein Stück weit ja auch eine Befähigung und eine Erwartungshaltung, dieser Begriff Accountability. Ich bin dann eben auch verantwortlich dafür, das dann umzusetzen in die Praxis. Das muss erst verinnerlicht werden. Wir haben in Deutschland, glaube ich, häufig schnell die Haltung so nach dem Motto, alles, was nicht von oben klar gesagt wird, ist irgendwie ungenügend sozusagen. Das muss gesagt werden. Nein, es kann sich eben auch eine eigene Überzeugung davon entwickeln. Es muss sich eine eigene Überzeugung entwickeln, weil Datenschutz muss am Ende gelebt werden. Und das kommt langsam, setzt sich durch. Und da brauchen wir aber sicherlich auch noch mehr Diskussionen und vielleicht auch die eine oder andere Anpassung in Zukunft, weil so eine Verordnung kann gar nicht alles richtig machen. Das ist vollkommen klar. Das gilt übrigens für alle Rechtsakte der Europäischen Union bis runter zur Gemeindesatzung.
Diese Zurückhaltung des Gesetzgebers auf europäischer Ebene, sich auf Grundsätze, auf Grundlinien, auf Maßstäbe zu fixieren, bedeutet auf der einen Seite ja mehr Verantwortung bei den Verantwortlichen, auch mehr Verantwortung sozusagen beim Betroffenen, sich um sein Recht zu kümmern. Bedeutet aber natürlich auch, dass abgegeben wird an Regelungsmacht an die Aufsichtsbehörden. Mhm. Wie ist dein Eindruck? Gehen die Aufsichtsbehörden mit dieser Ermächtigung, die sie durch die Grundverordnung bekommen, vernünftig um? Oder würdest du dir hoffen, dass sie zurückhaltender sind, vielleicht was Bußgeldfragen angeht, oder offensiver sind, was vielleicht Anordnung angeht? Was ist dein Eindruck? Wie machen die, was für einen Job machen die Aufsichtsbehörden?
Erstmal ist mein Eindruck sehr positiv, weil ich schon das Gefühl habe, viele Aufsichtsbehörden haben auch untereinander sich große Mühe gemacht, unmittelbar zum Inkrafttreten der Verordnung auch Leitlinien zu veröffentlichen, überall auch Beschlüsse anzuregen, sich abzustimmen. Das ist ja auch nötig. Ich glaube nur, dass an der Stelle irgendwann so eine Müdigkeit eingetreten ist, sich mit neuen Fragen nochmal wieder zu befassen, weil man natürlich auch irgendwo sieht, dass das eine never-ending story ist. Ja? Es kommen natürlich immer wieder neue Sachen auf einen zu. Und dass die Ressourcen, die man dafür hat, arg begrenzt sind. Das kann man nicht auf Dauer durchhalten, auf so hohem Niveau, sondern man muss sich dann eben auf einzelne wenige Fälle konzentrieren, wo man sagt, da will ich jetzt auch nochmal einen Punkt machen, das will Klarheit schaffen in der Frage oder in der Frage. Und da würde ich mir wünschen, dass man größeres Vertrauen darauf hat, dass kollektiv mehr zu erreichen ist, als wenn jeder seine Hausaufgaben sozusagen alleine macht. Denn wir haben das Prinzip so eigentlich darauf angelegt, dass nicht jede Aufsichtsbehörde jede Frage beantworten muss, sondern dass die Aufsichtsbehörden sich auch gegenseitig motivieren können, um nicht zu sagen, am Ende auch zwingen können, Sachen gemeinsam zu beantworten und dass zum Beispiel eine federführende Aufsichtsbehörde für ein großes Unternehmen am Ende auch die Aufgabe hat, Dinge zu beantworten. Und da würde ich mir wünschen, mehr Mut und Selbstbewusstsein auch im Zusammenspiel zwischen den Aufsichtsbehörden zu entwickeln.
Ja, das ist natürlich auch jedenfalls, nicht nur, aber auch eine Frage der Ausstattung der Aufsichtsbehörden, was sie können. Das eine ist ganz eindeutig, würde ich dazu stimmen, die Kooperationsbereitschaft, der Wille, was zu machen und auch ein bisschen abzugeben, zu verteilen. Aber eine Grundausstattung muss da sein, eine Basis muss da sein. Ich habe den Eindruck, die ist in Deutschland gar nicht so schlecht, auch vergleichsweise nicht schlecht, aber es gibt natürlich Staaten, Mitgliedstaaten, bei denen die Ausstattung wirklich indiskutabel schlecht ist. Ja. Was für Möglichkeiten würdest du dort sehen, das zu verändern, das zu verbessern? Wer hätte da die Möglichkeiten in der Hand? Sollen die Aufsichtsbehörden selbst sich zusammentun? Soll das der Europäische Datenschutzausschuss machen? Könnte die Kommission noch was machen? Wer ist der Richtige, um für eine gute Ausstattung aller Aufsichtsbehörden in Europa zu sorgen?
Im europäischen Zusammenspiel geht es eben häufig auch erstmal um einen gemeinsamen Diskurs, eine gemeinsame Öffentlichkeit. Und da glaube ich schon die Möglichkeit auch der Aufsichtsbehörden deutlich zu machen, wenn Defizite in den entsprechenden Mitgliedstaaten existieren, die einen ja mit ihrem Handeln oder Nichthandeln auch massiv beeinflussen. Also wenn Johannes Kasper in Hamburg sagt, pass auf, ich kann zum Unternehmen XY gar nichts sagen, weil die irische Behörde dazu ihre Hausaufgaben nicht macht, dann würde ich mir wünschen, dass man eben gemeinsam vielleicht aus Deutschland formuliert, auch nach Irland herein, dass da eine Erwartungshaltung existiert und da Druck aufbaut. Im Zweifelsfall hat man natürlich mit der Verordnung auch die Möglichkeit, das auch mal rechtlich abklären zu lassen, ob nicht eigentlich auch eine Pflicht für eine bessere Ausstattung oder ein Handeln, jedenfalls, dass eine bessere Ausstattung erfordert, nötig gewesen wäre. Und da würde ich mir wünschen, dass im Zweifel auch die Europäische Kommission das im Blick behält und sagt, wenn Mitgliedstaaten an der Stelle eben auch signifikant ihren Anforderungen zur Überprüfung und Einhaltung dieser Verordnung nicht nachkommen.
Vielleicht hat der Gesetzgeber, also unter anderem du, aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich glaube, wir haben im Moment eine Situation, wo sich die Aufsichtsbehörden in Europa beobachten, schon beginnen zu kooperieren, aber sich nicht wehtun wollen. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht so einen unausgesprochenen, jedenfalls eine mehrheitliche Position im Europäischen Datenschutzausschuss. Wir fallen nicht übereinander her, wir setzen uns nicht zu stark unter Druck. Mhm. Deswegen Kohärenzverfahren in dem Bereich eher Mangelware. Mhm. Hätte man das sehen können im Gesetzgebungsprozess, dass die Aufsichtsbehörden selbst doch manchmal eher defensiv sind oder sich eher leben lassen wollen gegenseitig?
Ich glaube, das war von Anfang an klar. Das ist ja auch in anderen Bereichen der gemeinsamen europäischen Regulierung, sei es nur die Bankenaufsicht oder allein im Rat der Minister, so, dass man sich nicht ohne Not einfach so gegenseitig auf die Füße tritt. Aber wir haben alle gelernt, dass wir das in Europa eben tun müssen und dass das auch durchaus allen was bringt, wenn man Dinge auch ausspricht und gemeinsam entscheidet und sie nicht nur wegmoderiert sozusagen, weil das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Und der Vorteil in der Verordnung ist ja, dass es diese Möglichkeit zumindest rechtlich gibt, dass wir eben am Ende auch nicht einstimmig, sondern im Zweifel sogar auch mit Mehrheitsentscheidungen Richtungen erzwingen können. Und da braucht es Mutige, die diese Möglichkeiten am Ende eben auch nutzen und sich nicht einfach nur abwiegeln oder speisen lassen, sondern Verbündete suchen, Mehrheiten suchen, so wie es eben auch in der Politik häufig nötig ist. Und ich hoffe, dass sich da ein neuer Modus auch entwickelt. Im Zweifelsfall ist es aber natürlich so, gibt es immer noch auch die Gerichte und es gibt immer noch auch die Durchsetzung des Rechts. Das heißt, all das, was die Aufsichtsbehörden eben auch auf lange Sicht nicht angehen, kann natürlich über diesen Weg dann im Zweifelsfall dann auch wieder kommen und dafür sorgen, dass neue Tatsachen und Realitäten auch dort geschaffen werden, wo man sich bisher nicht getraut hat.
Ja. Vielleicht müssen die Aufsichtsbehörden tatsächlich etwas politischer werden, politischer denken in dem Bereich noch, um das voranzubringen. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen in diesem Bereich, weil auch mir als Aufsichtsbehörde, gerade aus dem Land mit ländlicher Prägung, ganz große Rolle spielt. Die kleinen, mittleren Unternehmen und vor allen Dingen die Vereine klagen sehr stark, dass sie durch die Grundverordnung überfordert werden, dass ihnen dass sozusagen das Ehrenamt verleidet und dass das zu einer wirklich massiven Zusatzbelastung geworden ist. Was würdest du dazu sagen und welche Hilfestellung würdest du dir wünschen in dem Bereich?
Also ich kann jeden verstehen, der deutlich macht, dass das schon ein extremer Aufwand ist, sich einmal intensiv mit dieser Frage Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung zu befassen. Aber es ist ja eben auch nicht so, dass das eine Aufgabe ist, die in dem Ausmaße sich immer stellt, sondern wer sich einmal intensiv damit befasst hat, kann den Aufwand danach etwas geringer halten, sich auch immer wieder neu damit befassen zu müssen. Und diese Startanforderung, einmal es zu schaffen, die, glaube ich, müssen wir alle gemeinsam wahrnehmen. Da muss es Unterstützung geben, da muss es Beratung geben, da muss es eben auch die Möglichkeit geben, einfach mal eine Frage stellen zu können und eine einfache Antwort zu bekommen. Und genau dafür, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eben die gut ausgestatteten Behörden, die sind eben an der Stelle erste Ansprechpartner für die allermeisten, auf die sie sich auch verlassen können müssen. Aber genau dazu gibt es ja auch außerhalb dessen super viel Beratungsangebote mittlerweile. Dass das auch ein finanzieller Aufwand ist, der da geleistet werden muss, ist klar, aber es drückt eben aus, dass Datenschutz eben nicht mehr nice to have ist, der sozusagen irgendwie kostenlos mitgenommen wird, wenn man möchte, sondern es ist eine der ganz großen Pflichten, wie zum Beispiel, dass man eben Lebensmittelsicherheit garantieren muss, wenn man in der Lebensmittelbranche unterwegs ist oder dass man seine Unternehmenssteuer ordentlich abarbeitet. Und diese Zumutung, dass das jetzt auch noch da liegt, die ist natürlich da, aber die wird sich, glaube ich, mit der Zeit auch ein Stück weit nivellieren. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass der Bürokratieaufwand insgesamt einfacher zu handeln ist. Und da spielt möglicherweise die Digitalisierung ja auch eine Rolle bei der Frage, wie kann man da neue Wege auch der Vereinfachung herbeiführen.
Was würdest du dir wünschen von Aufsichtsbehörden, wie Aufsichtsbehörden zukünftig agieren sollten?
Also ich würde mir wünschen, dass vor allen Dingen bei den Aufsichtsbehörden der Mut da ist, sich tatsächlich stärker auch mit anderen Kollegen auszutauschen über die Frage, wie verteilen wir die Aufgaben und die Lasten, die auch mit der Aufsicht verbunden sind. Und dass tatsächlich auch ein Stück weit mutiger Informationen und Debatten nach außen getragen werden. Man eben weniger sich nur in Verwaltungshandeln sozusagen zurückzieht und mehr auch in einer gesellschaftlichen Diskussion darüber, was ist sinnvoller Datenschutz und wie kann das umgesetzt werden, was wir als Gesetzgeber formuliert haben. Und sich eben auch im Zweifel dafür einzusetzen, dass es dafür auch mehr Ressourcen gibt und dass es dafür auch mehr Aufmerksamkeit braucht.
Wir eröffnen jetzt bei uns in Baden-Württemberg zum 1. Juli ein Bildungszentrum für Datenschutz und Informationsfreiheit. Bei dem wir neben der Beratungstätigkeit, die wir für einzelne verantwortliche Stellen machen, auch in der Breite wirken wollen. Wer wären aus deiner Sicht unsere Ansprechpartner? An wen sollten wir uns wenden? Wer sind unsere Adressaten in den Bereichen Datenschutz und Informationsfreiheit?
Meines Erachtens ist einerseits die Öffentlichkeit, also viele Menschen, die sich einfach interessieren für das Thema Datenschutz, für das Thema Digitalisierung, Selbstbestimmung im digitalen Leben, ein wirklicher Partner in der Arbeit am Thema, wo auch die Aufsichtsbehörden Wege finden müssen, wie können zum Beispiel zivilgesellschaftliche Gruppen, Verbände, also Gewerkschaften, Sozialverbände, die ganze Netzszene sozusagen, wie können die auch mitgenommen werden bei der Gestaltung von zum Beispiel so einer Bildungsaufgabe auch. Wie kriegen wir Datenschutz in die Köpfe? Wie kriegen wir ein Verständnis dafür in die Öffentlichkeit? Das wäre der eine Partner und das andere sind sicherlich die Unternehmen auch, weil bei vielen Unternehmen mittlerweile ein großer Sachverstand existiert und auch der Wille, sich an der Stelle auch hervorzutun mit besonders modernen und guten Ansätzen und so Umsetzungen von Datenschutzregeln zum Beispiel oder die sich selbst sogar tummeln im Bereich der Entwicklung von Datenschutzanwendungen. Und ich glaube, dass man auf diesen Schatz zurückgreifen sollte und gemeinsam mit ihnen auch durchaus die ein oder andere Initiative gehen könnte.
Sehr schön. Und zum Abschluss darfst du, wenn du möchtest, dem Bildungszentrum noch etwas mit auf den Weg geben.
Ich wünsche dem Bildungszentrum, dass es möglichst viel Erfolg hat und viel Wirkung hat, dass mit dem Zentrum zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein vielleicht auch gemeinsam dafür gesorgt wird, dass dem Beispiel noch möglichst viele folgen, bundesweit, aber gerne auch europaweit und dass weiterhin der Spaß einfach an der Sache der Vermittlung von Datenschutz und ja, Privatsphäre-Thematik in allen Bereichen erhalten bleibt.
Super, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Danke dir.
Ja.